sind am Montagmorgen miteinander eingekaufen gegangen, die Conny und ich und unser Hund Ronaldo. Und wir waren beim Aldi. Conny ist zunächst mit reingegangen, damit sie auch alles hat, was sie will. Und dann hat sie gesagt, ich gehe raus, laufe ein paar Schritte mit dem Aldi. Mit dem Ronaldo. Und als ich rauskam, kam sie mir entgegen, ein bisschen aufgeregt und hat gesagt, Schatzi, kannst du mal das Auto aufschließen? Mein Schlüssel funktioniert nicht. Da habe ich gedacht, naja, was auch immer sie jetzt gerade wieder gemacht hat. Klar kann ich aufschließen. Und ich hole meinen Schlüssel aus der Tasche und drücke und nichts. Und ich drücke nochmal und nichts. Und ich drücke noch öfters und nichts, gar nichts. Bei ihr genauso. Ich wusste, unsere Schlüsselbatterien sind nicht leer. Das zeigt es bei uns im Auto an vor, er warnt uns. Und wir standen da voller Wagen. Es war richtig kalt. Und plötzlich stehst du da und bist ein bisschen schockiert. Ja? Weißt jetzt gar nicht, was du machen sollst. Was soll ich machen? Sollen wir die Steffi anrufen? Aber wenn sie kommt, was soll das dann? Wir können trotzdem nicht rein. Wir können trotzdem nicht aufmachen. Abschleppen kann man es auch nicht, das Auto. Was machen wir jetzt? Bitte? Das sind so besondere Türen, wo es kein Schlüsselloch mehr gibt oder nur versteckt. Da habe ich schon mal was davon gehört. Es gibt auch einen Schlüssel, der in meinem Ding so ein Bart drin haben soll. Das weiß ich auch, wie der rausgeht. Aber ich weiß nicht genau, wie man dann das Ding da wegmacht. Die Abdeckung und so weiter. Und jedenfalls, was machen wir jetzt? Und dann haben wir an ADAC gedacht, an VW gedacht. Und letztlich haben wir VW angerufen. Und dann hat der Mann am Telefon mich ganz genau durch einen Prozess hindurchgeführt. Also das Schlüsselchen rausmachen. Unten ist eine Nut auf der rechten Seite vom Türgriff. Und da kann man die Klappe weghebeln. Und dann ist ein Schlüsselloch und mit diesem komischen, krummen Ding da, das ähnlich aussieht wie ein Schlüssel, kann man dann die Tür aufschließen. Okay, ich bin drin. Und deshalb probieren Sie mal zu starten. Und wir haben so ein Keyless Go. Innen drin gibt es auch keinen Schlüsselloch. Auch einfach den Schlüssel irgendwo hin und auf den Startknopf drücken. Nichts passiert, überhaupt gar nichts. Und dann hat er gesagt, okay, schauen Sie mal auf der rechten Seite von Ihrer Lenksäule, also unterhalb vom Lenkrad, da ist so eine kleine Nut. Nehmen Sie Ihren Schlüssel, halten Sie Ihren Schlüssel dorthin, dann wird Ihr Schlüssel neu angelernt. Und ich habe den Schlüssel da hingehalten. Und dann hat er gesagt, jetzt probieren Sie zu starten. Und siehe da, das Auto ist gestartet. Und jetzt nehmen Sie den anderen Schlüssel, halten Sie den auch an diese Nut, an der Lenksäule und warten Sie ein bisschen, ja, und jetzt probieren Sie, okay, dann hat er gesagt, wir sollen vorbeikommen, er guckt dann nochmal und hat dann die Batterien vorsichtshalber ausgetauscht, aber es hat ja funktioniert, jedenfalls. Das Interessante war, also was heißt interessant? Interessant war es gar nicht, es war einfach blöd, ja. Wir haben gefroren, das hat eine ganze Zeit lang gedauert und so weiter. Aber wir sind dann ins Auto reingesetzt und haben gesagt, Herr, was willst du uns damit lehren? Was willst du uns damit sagen? Wozu war das gut? Fragt ihr das auch manchmal? Ja. Wir fragen manchmal nur, wozu ist das eigentlich gut? Aber es ist manchmal gut, den Herrn zu fragen. Im Laufe der Zeit hat sich dann Sinn ergeben in dem, was ich da erlebt habe. Aber jedenfalls, das Thema heute ist, Hilfe, mein Glaube funktioniert nicht. Hilfe, mein Schlüssel funktioniert nicht. Ich meine, wenn alles gut läuft, ihr Lieben, ja, dann läuft's. Stimmt's? Das ist toll, ja. Du machst dir überhaupt keine Gedanken. Ich wusste, da ist so ein Schlüsselchen irgendwo, hat mich nie interessiert. Jedenfalls, es funktioniert alles. Es ist ja alles gut. Und dann leben wir und wir freuen uns, aber dann kommt plötzlich ein Ereignis, eine Unterbrechung, denn wir kommen nicht mehr rein, wir sind ausgeschlossen, es funktioniert nicht. Hilfe, mein Schlüssel funktioniert nicht. Ihr Lieben, es gibt verschiedene Faktoren, verschiedene Einflüsse, Dinge, die passieren, wo plötzlich unser Glaube, die Funktion unseres Glaubens unterbrochen ist. Und wir probieren und probieren und probieren, aber es funktioniert nicht. Was können solche Faktoren sein? Ich zähle euch ein paar auf. Das eine ist Angst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieser Schreck, plötzliche Angst, da ist ein Ereignis, du tickst nicht mehr richtig, kannst auch nicht richtig denken, da ist einfach dieser Schock da, diese Angst. Wie geht's weiter? Weiß jemand, wovon ich rede? Habt ihr nicht. Okay, klasse. Seid gesegnet, bleibt dabei, ihr braucht es nicht. Ja? Das kann Zukunftsangst sein, die plötzlich auftritt, aus dem Nichts. Angst vor Versagen, das kennt wahrscheinlich die meisten. Angst vor einer Krankheit, ganz konkret. Angst vor dem Sterben, brauchten wir eigentlich nicht haben, ihr Lieben, denn wir haben ewiges Leben, stimmt das? Ja? Wir bräuchten keine Angst haben vor dem Tod oder vor dem Sterben. Aber es kann trotzdem sein, dass es plötzlich dasteht. Da ist, gibt es eine andere Sache, das ist Engstirnigkeit. Das heißt, wir haben alles auf der Reihe. Unsere Theologie ist perfekt. Wir wissen, was Gott tut und was er keinesfalls tut. Wir wissen, wie alles läuft. Und ihr Lieben, wisst ihr was? Das ist alles drin da in unserem kleinen, ich sag's mal, Gehirnkästchen. Stimmt's? Aber wisst ihr, dass Gott größer ist als unser Gehirnkästchen? Und dann kommt der Herr und tut etwas und wirkt. Und wir sagen, das kann nicht Gott sein. Und Gott will uns begegnen und wir lehnen es ab. Wegen unserer Engstirnigkeit. Ihr Lieben, das ist den Jüngern passiert, das ist Glaubenshelden passiert, die solche Erlebnisse hatten und plötzlich hat ihr Glaube nicht mehr, ich sag's mal so, erneut funktioniert. Das kann diese Pandemie sein, in der wir stecken seit 2 Jahren und es gibt Leute, die regen sich immer noch auf über Regierung, über was weiß ich wen, über das und was falsch ist und so weiter. Und sie haben noch nicht wirklich ihren Frieden wiedergefunden in Gott. Und das Vertrauen, er wird es wohl machen. Der Herr ist in Kontrolle. Er hat alles in der Hand. Kann ich mal einen Amen hören? Er wusste das vorher schon. Warum hat er es nicht gesagt? Oh, ich glaube, er hat es schon manchmal gesagt, ja. Schon in der Bibel steht es drin, ja, dass Krankheiten kommen, Pandemien, Seuchen. Ja. Und die Anna-Maria hat vor kurzem gesagt, dass 2014 eine Prophetie war in der Schleife, ja, dass ein Virus kommen wird, der alles verändern wird. So ähnlich. Jedenfalls, Gott spricht zu uns, aber es gibt Zeiten, da sind wir taub auf bestimmten Ohren. Kennt ihr das? Okay. Dann gibt es Mangel oder Not, finanzielle Not, Not in der Familie und so weiter. Ein Todesfall kann plötzlich so ein Shutdown geben, so eine Unterbrechung und wir sind, wie kann das passieren? Herr, was ist los? Und wir merken auf einmal, dass unser Glaube, und wenn ich jetzt sage Glaube, so dieses tiefe Vertrauen, dieser Friede Gottes, dass es weg ist. Zweifel an Gott, wenn wir in schwierigen Situationen und Umständen sind. Und wir kämpfen damit. Und wir zweifeln plötzlich an Gott, obwohl wir ihm immer vertraut haben. Nun, alles läuft gut und dann auf einen Schlag funktioniert es nicht mehr. Wir finden eine solche Situation bei den Jüngern. Bei den Jüngern, ihr Lieben. Das heißt, die von Jesus Hand verlesen waren, 12, die er ausgebildet hat zu Aposteln, dass sie das Evangelium in die ganze Welt hinaustragen, denen er Autorität und Vollmacht übertragen hat. Sie haben die herrlichsten Wunder erlebt, haben selbst Autorität und Vollmacht bekommen, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben, Wunder zu wirken. Und sie haben alles erlebt mit Jesus. Wenn ich sage alles, dann meine ich wirklich alles. Wir lesen unwahrscheinlich viele Wunder in der Bibel, aber Johannes schreibt in seinem letzten Vers von dem Evangelium, das er geschrieben hat, da sagt er, und ich glaube, mir scheint, dass selbst die ganze Welt die Bücher nicht fassen könnte, wenn alles aufgeschrieben würde, was Jesus getan hat, solange er hier mit ihnen zusammen war. Das heißt, wir haben eine Sammlung von einigen wenigen Wundern, eindrücklichen Wundern und, ja, die zum Teil auch in dem Evangelium gleichzeitig stehen. Aber wenn alles aufgeschrieben wäre, so war das der Eindruck von Johannes, dass ich glaube, die Welt könnte die Bücher nicht fassen. Können wir uns vorstellen, wie viel Jesus gewirkt hat in diesen 3 Jahren? Kaum, gell? Aber jetzt kriegt man ein bisschen eine Vorstellung. Und die Jünger waren dabei. Sie haben das erlebt. Jesus sollte mehrfach umgebracht werden. Aber seine Zeit war noch nicht gekommen. Er ist einfach durch Leute hindurchgelaufen, ja, die ihn fassen wollten. Und sie konnten ihn nicht fassen. Aber in dieser Zeit, all dieser Wunder, all dieser herrlichen, wunderbaren Dinge, die Jesus gewirkt hat, hat Jesus schon auch gesprochen von Zeiten, wo es auch für die Jünger Zeiten geben wird, wo schlechte Dinge passieren, wo schlimme Dinge passieren, wo er sie gewarnt hat, wo er Ereignisse aufgezählt hat in der Weltgeschichte bis zum heutigen Tag. Nur, ich sag's euch, die Jünger hatten dafür kein Ohr. Ihr Lieben, ich bin ganz ähnlich. Ja. Ich habe da auch kein Ohr dafür. Ja, die Schwarzseher, aber Jesus war ganz bestimmt kein Schwarzseher, oder? Also, jedenfalls, das passiert und es wird das passieren. So, okay, Leute, erstens, wir brauchen keine Angst haben, unsere Zukunft ist herrlich. Und deswegen sagt es auch Jesus, wenn diese Dinge kommen, fürchtet euch nicht. Ja? Erhebt euer Haupt, weil eure Erlösung nahe ist. Und so weiter. Jedenfalls, Jesus sagt es nicht, um uns Angst zu machen, sondern um uns vorzubereiten, keine Angst zu haben, wenn es kommt. Okay? Und wenn dir nächster Zeit irgendwann mal, du liest was in der Bibel, sagt, oh je, ja, und du kriegst Angst, dann steht es da drin, dass du keine Angst hast. Da wäre jetzt nochmal ein Amen richtig klasse gewesen. Jedenfalls, die Jünger waren in dieser Situation. Und dann lehrte Jesus auch noch ausdrücklich, explizit, mehrfach, dass er leiden, dass er sterben und dass er am dritten Tag auferstehen wird. Versteht ihr das? Versteht ihr diese 3 Dinge, die Jesus passieren? Ja. Die Jünger haben es nicht verstanden. Die Jünger haben es nicht verstanden. Er lehrte sie mehrfach. Das heißt, er fing an, sie das zu lehren. Und als es geschah, und geschehen ist, dieses Unfassbare, dass der Messias, dass der Retter der ganzen Welt dass er dort am Kreuz hängt, das war für sie unmöglich. Das geht nicht. Haben sie einen solchen Crash, einen solchen Shutdown erlebt in ihrem Glauben. Und sie konnten drücken, wie sie wollten. Aber da kam nichts mehr. Da ist nichts mehr passiert. Sie waren abgeschnitten, ausgeschlossen, draußen, im Kalten, ich sag's mal so. Und es heißt sogar, dass sie sich weigerten, zu glauben. Jesus hat vorher zu Petrus gesagt, Lukas 2,31, Simon, Simon, der Satan hat versucht, euch zu sichten, zu sieben, euch auszudünnen wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich sage euch eine gute Nachricht. Jesus hat für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er hat für uns gebetet. Es heißt, dass Jesus der große, hohe Priester ist. Es gibt eine ganze Reihe von Bibelstellen im Neuen Testament, im Hebräerbrief, in Paulus, dass er der hohe Priester ist. Und der hohe Priester, der setzt sich ein für andere vor Gott. Und er betet, Martha, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Helmut, bei dir muss er mehr beten, ja? Dass dein Glaube nicht aufhört. Aber dann, wie gesagt, kam diese Situation. Und Petrus war da drin. Er sieht, er kriegt es mit, wie Jesus geschlagen, wie er geschunden wird, wie er das Kreuz tragen muss, wie er da auf Golgatha kommt und so weiter, wie er gefangen genommen worden ist. Zunächst mal möchte ich sagen, ihr Lieben, Petrus war kein Angsthase. Als Jesus gefangen genommen wurde, er war zwar Fischer, aber er konnte durchaus mit einem Schwert umgehen. Und er nahm sein Schwert und er schlug dem Malchus, dem Diener des hohen Priesters, das Ohr ab. Ihr Lieben, ich habe mir schon öfters mal überlegt, also da war ja nur das Ohr weg, ja? Weil Jesus hat es wieder dran gebellt. Ja? Aber wie soll das gehen? Joni, hilf mir mal, ja? Nein, du musst jetzt nichts machen, aber ja, du kannst aber nachdenken und mir eine gute Lösung geben. Ja? Also wenn mit dem Schwert das Ohr abgehauen wird, da geht mit Sicherheit auch die Schulter kaputt, oder? Oder hat er das so, ich habe mir das mehrfach versucht vorzustellen, immer wieder mal, schon länger, ja? Hat er das so von unten rauf gemacht? Ja? Oder wie auch immer, ihr merkt schon, mit welch hoch theologischen Gedanken ich mich so beschäftige während des Tages. Ja. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich hoffe, das ist nicht das Einzigste, was ihr euch merkt in dieser Predigt und nach einer Woche lang nachdenkt, wie das Ohr abgeht. Aber jedenfalls, er war kein Angsthase. Ja. Der war mutig. Aber da stand er und er sieht Jesus am Kreuz hängen. Steht da an diesem Feuer, vor dem auch Soldaten stehen, sich wärmen. Und plötzlich kommt die Stimme von dieser Frau und die zeigt auf ihn und sagt, der gehört auch zu ihm, zu dem, der am Kreuz hängt. Seine Sprache verrät ihn. Und dem Petrus gerinnt das Blut in den Adern. Und er kann nicht mehr normal denken. Und er verändert seine Sprache. Wie veränderte er sie? Er fing an zu fluchen. Und sagte dreimal, ich kenne diesen Menschen nicht. Dreimal verleugnete er Jesus. Sein Glaube hat nicht mehr funktioniert. Er war abgeschnitten. Sein Glaube hat nicht mehr funktioniert. Ja, selbst als er drei Tage nach dem Tod von Jesus kommen mindestens 5 Frauen miteinander aufgeregt zurück zu den Jüngern. Sie waren beim Grab und sie fanden das leere Grab. Und dann hatten sie eine Erscheinung von Engeln. Alle, warum sage ich 5? 3 Namen sind aufgezählt und die übrigen steht dann da. Also sind es mindestens 2 noch oder noch mehr. Aber eine ganze Gruppe von Frauen hat Engel gesehen und diese Engel haben ihnen den Auftrag gegeben, geht hin zu den Jüngern, sagt ihnen, er ist auferstanden und er wird vor euch hergehen nach Galiläa. Und sie kamen zurück und haben das berichtet. Und die Jünger konnten nicht glauben. Alle. Sie haben gesagt, das ist Schwätz. Schwätz. Aber Schwätz. Können wir uns das vorstellen? Alle. Nachdem sie diese Dinge erlebt haben, über 3 Jahre mit Jesus. Dann kamen die 2 Emmaus-Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die mit ihm das Mahl gehalten hatten und die, denen Jesus sich offenbart hat. Und dann kommen sie zurück und sie sagen es den Jüngern und sie weigerten sich zu glauben. Und das, obwohl Jesus sie darüber gelehrt hat. Das Wort Gottes war klar, er wird auferstehen. Die 2. Person, das war der Apostel Thomas. Apostel Thomas war bei den meisten Begegnungen, mir scheint, Apostel Thomas hat richtig abgehängt, er war gar nicht oft. Bei all diesen Begegnungen, die da erzählt worden sind, war Thomas nicht dabei. Und einmal war es so, dass Jesus inmitten der Jünger aufgetaucht ist und er hat gesagt, Friede euch. Und er sagte, seht meine Nägelmale, seht meine Seite. Und sie konnten sich glauben. Er sagte, gib mir was zu essen, Leute. Komm, mach's euch vor, ich bin kein Geist. Und dann erkannten sie, mein Herr und mein Gott. Aber Thomas war nicht dabei. Und dann haben die anderen Jünger dem Thomas erzählt, Jesus war hier. Wir sahen seine Nägelmale, wir sahen seine geöffnete Seite. Und wisst ihr, was der Thomas sagt? Wenn ich nicht meine Finger in die Nägelmale lege und wenn ich nicht meine Hand in seine Seite lege, werde ich nicht glauben, ihr könnt reden, was ihr wollt. Heftiger, das ging über eine längere Zeit, dass der Glaube da nicht funktionierte. Und wir fragen uns, Thomas, was ist los mit dir? Aber ihr Lieben, habt ihr schon mal mit einer gläubigen Person gesprochen, die ein Trauma erlebt hat, völlig aus der Bahn geworfen wurde? Und du redest mit der Person und du kannst die herrlichsten Worte Gottes in ihr Leben hineinsprechen, aber es prallt ab wie von einem Panzer. Ich denke, wir alle kennen solche Situationen. Wir sagen, was ist los? Ihr Lieben, bei Thomas war der Glaube nicht kaputt und nicht tot. Bei mir war der Schlüssel nicht kaputt und nicht tot. Sondern er musste in die Gegenwart von einer Sache kommen, und wieder neu angelernt werden. Nach 8 Tagen, also nach dieser Begebenheit, wo Thomas sagte, dass er nicht glauben wird, wenn er nicht, da waren die Jünger wieder zusammen und da war Thomas auch dabei. Und Jesus kam mitten unter sie. Und dann wendet er sich eins zu eins dem Thomas zu. Und er führt ihn ganz genau durch diesen Prozess des Anlernens. Und er sagt, Thomas, gib mir deine Finger und lege sie in meine Handmale. Gib mir deine Hand, lege sie in meine Seite. Ihr Lieben, das ist eine sehr intime Begegnung, eine sehr intime Sache. Vielleicht fühlt sie sich sogar ein bisschen unangenehm zunächst an, aber nach dieser Sache hat der Thomas wieder funktioniert. Nein, nicht der Thomas, sein Glaube hat wieder funktioniert. Und ihr Lieben, ich möchte euch sagen, dieses kommende Jahr, ich freue mich, das ist mein dieses gegenwärtige Jahr, es ist gekommen, es ist ein neues Jahr. Ich bin unwahrscheinlich zuversichtlich und ich glaube, dass Gott große und wunderbare Dinge tun wird. Aber ihr Lieben, aber nicht aber, und ihr Lieben, es werden auch Dinge in diesem Jahr passieren, wo wir sagen, sie gefallen mir nicht. Und es werden Dinge sein, die stehen schon in der Bibel. Ja? Mir geht es nicht um Angst zu machen, überhaupt nicht, sondern wenn diese Dinge kommen, dass wir nicht Angst haben und dass wir nicht so einen Shutdown erleben und unseres Glaubens, dass wir nicht ausgeschlossen sind, sondern dass unser Vertrauen näher ist und enger mit dem Herrn als je zuvor. Und ich glaube, dass Gott uns ganz persönlich in diese Zeiten der Gemeinschaft hineinruft, wo wir ihm so nahe sind und wo wir an seinem Herzen liegen, an seiner Seite, wo, bildlich gesprochen, wir unsere Hände in diese Nägelmale legen und wo wir ganz neu wieder angelernt werden, unser Glaube gestärkt wird. Ihr Lieben, bei Petrus war es später. Es war am See Tiberias. Und es war in Tiberias am See Genezareth, wie auch immer. Jedenfalls, er hat dort erlebt, wie Jesus zu ihm ganz persönlich kommt. Und er führt auch ihn durch diesen Prozess hindurch, der Intimität mit ihm. Und er sagt, Petrus, liebst du mich? Vater, liebst du mich? Sieglinde, liebst du mich? Und er macht es dreimal. Petrus fängt an zu weinen. Das sind intime Situationen im Leben. Es gibt in der Bibel bei Glaubenshelden solche Situationen, wo ihr Glaube unterbrochen wurde. Bei Mose war es 40 Jahre lang, wo sein Glaube nicht mehr funktioniert hat. Und dann sah er diesen Busch. Und man kann das leicht verpassen, wo Gott uns begegnen will. Aber ich sage euch, Gott wird uns Zeichen geben und er wird uns begegnen und er will uns an seinem Herzen haben. Und er sagt, ich muss da hingehen. Dieser Busch, was ist da los? Und dann fängt es an. Und der Herr führt ihn Schritt für Schritt durch diesen Prozess. Es fängt damit an, Mose, zieh deine Schuhe aus. Und dann hat der Herr ihn wieder, ich sage so wirklich, und ich glaube, das soll ein Bild sein, das wir mitnehmen, will der Herr uns wieder anlernen, reparieren, anschließen und uns den Glauben stärken. Wir finden das bei Jakob, als er auf der Flucht war. Er hat zwar das Erstgeburtsrecht ergaunert, aber er muss fliehen, er ist allein in der Wüste irgendwo. Und dann hat er diesen Traum. Diese Himmelsleiter, und er sieht das und Gott fängt an, zu ihm zu reden. Und er sagt, wow, ich baue den Herrn Altar, ich mache ihm ein neues Geliebte. Wenn ich wieder hierher zurückkomme, werde ich ihm den Zehnten von allem geben. Jedenfalls, ihr Lieben, Gott will uns so in seine Gemeinschaft sehen. Und ich möchte euch ermutigen, wir werden das brauchen, damit unser Glaube der so viel kostbarer ist als Silber und Gold, das durch Feuer geläutert wird, dass unser Glaube bewährt wird, dass er stark wird, dass wir dranbleiben, egal was geschieht. Wie machen wir das? Ihr Lieben, wir sehen das bei Jakobus, bei Jakob. Er hat einen Altar gebaut. Dieser Ort war für ihn ein bestimmter Ort. Und er ging da immer wieder hin. Und er wurde immer wieder gestärkt. Ihr Lieben, erinnert euch an Orte, also Orte ist nicht ein physischer Ort, sondern im Geist vielleicht auch, an Orte, wo Gott euch begegnet ist. Ich habe kürzlich mit einer Person gesprochen und sie war richtig tief in Ermutigung, in Enttäuschung. Und ich habe gefragt, erzähl mir von einer deiner Gottesbegegnungen. Und das kann ich dir gleich erzählen. Und er hat es erzählt. Erleben, es ist eine Möglichkeit, dass wir dahin zurückgehen, wo Gott uns auf eine bestimmte Art und Weise begegnet ist. Das kann sein, deine Bekehrung. Und du gehst im Geist zurück an diese Zeit. Und du erinnerst dich. Und du gehst da mit Jesus rein, wie du dich gefreut hast, wie du errettet worden bist, getauft oder wo auch immer du Begegnungsorte hattest mit Gott, vielleicht in einer Lobpreissituation, verbunden mit einem bestimmten Lied, wie auch immer. Aber ihr Lieben, wir können ganz gezielt, bewusst in solchen Gottesbegegnungen wieder hineingehen und den Herrn neu erleben. Und er wird neu mit uns reden. Und ich sage euch, das wird lebensnotwendig für unseren Glauben sein. Und der Herr lockt uns und mahnt uns. Der hat gesagt zu Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich meine Hände zu dir ausgestreckt, um dich zu mir zu sammeln, dass du zu mir kommst wie eine Henne, die ihre Küchlein versammelt, ihre Küken. Lieben, ich habe mir das mal so richtig vorgestellt. Wie versammelt eine Henne ihre Küken, wenn sie Alarm gibt, wenn plötzlich Not ist, dass die Küken zu ihr herrennen? Bitte? Ja, unter ihre Flügel, da will sie sie hinkriegen. Und weißt du, wisst ihr, was die machen? Wisst ihr was? Der Herr scheut sich nicht, ich sage es mal so, sich zum Affen zu machen, zur Henne zu machen, die gackert. Ja, wundert euch nicht, aber der Herr wird sich bemerkbar machen. Lieben, und der Herr will, dass wir kommen, dass wir an seine Seite kommen, dass wir in seine Gegenwart kommen, dass wir unter seinen Flügeln Schutz suchen. Da gibt es extra Psalmen dafür. Und Vater, ich segne jeden Einzelnen, der hier ist, mit offenen Ohren, mit einem klaren Denken und Verstand, Herr, und so wie ich nie mehr vergessen werde, was ich machen muss, wenn so eine Situation mit meinem Auto je wieder eintritt. Ich kenne die Schritte, ich weiß es ganz genau. Herr, dass wir wissen und gerüstet sind, wenn Situationen über uns hereinbrechen, die wir nicht einordnen können, die uns wirklich schockieren, die uns erschrecken, schockieren bis ins Mark hinein. Herr, dass wir an dein Herz laufen, dass wir uns anschließen, dass wir uns andocken, dass wir liegen an deiner Seite und von dir wieder angelernt zu werden, dass unser Glaube, der so kostbar ist, dass wir in diesem allerheiligsten Glauben bewahrt bleiben, dass wir das tun für unseren Glauben,
und in deiner Gegenwart bleiben sind. Amen.